Börsenradio Network AG.
Dieses Mal ist es insofern ein wenig anders, dass der Markt möglicherweise jetzt davon ausgeht, dass es nicht nur Luftschläge gibt, sondern es gibt auch relativ große Truppenbewegungen im Persischen Golf. Die erste Flotte der USA ist im Persischen Golf angekommen. Ein zweiter Flugzeugträger wird erwartet.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Storck. Ich bin Index Advisor des Dynamic Commodity Index. Das ist ein börsengelistetes Zertifikat, das sich ausschließlich mit Rohstoff- und Makrothemen beschäftigt.
Willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andi Groß. Dann lass uns sprechen über den Rohstoff schlechthin, über den die Welt momentan spricht. Und zwar über Öl. Der Markt ist nervös, richtig nervös. Hintergrund: die Situation um Irak könnte eskalieren. Donald Trump hat hier den Zeitplan angezogen. 14 Tage habt ihr noch und dann muss eine Lösung her. Wieder einmal. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Was ist los?
Also wir haben den Konflikt zwischen den USA und den Iran, geht ja jetzt schon seit längerem, und wir haben immer wieder so Eskalationsanzeichen gesehen. Das letzte größere war ja der sogenannte 12-Tage-Krieg letztes Jahr im Juni 2025. Heißt deswegen 12-Tage-Krieg, weil er auch nur 12 Tage gedauert hat. Und da hat man schön gesehen, was mit dem Ölpreis, mit dem WTI-Crude-Oil-Preis passieren kann, wenn es eben zu so einer Eskalation kommt. Folgendes ist passiert: er ist damals innerhalb von einem Tag um 16% angestiegen, hat dann mehrere Tage auf diesem Level gehandelt, um dann wieder um 16% abverkauft zu werden, weil die Eskalation gekommen ist. Was ist dieses Mal anders? Dieses Mal ist es insofern ein wenig anders, dass der Markt möglicherweise jetzt davon ausgeht, dass es nicht nur Luftschläge gibt durch die USA, sondern es gibt auch relativ große Truppenbewegungen im Persischen Golf. Also sprich, die erste Flotte der USA ist im Persischen Golf angekommen, ein zweiter Flugzeugträger wird erwartet. Und Donald Trump hat jetzt dem Iran nochmal eine Frist gegeben von 10 Tagen bis 2 Wochen, wo er gesagt hat, also man müsste sich jetzt mal diplomatisch einigen, damit es dann nicht zu Militärschlägen kommt. Warum ist das für den Crude-Oil-Preis so wichtig? Der Crude-Oil-Preis ist deswegen so beeinflusst davon, weil der Iran auf der anderen Seite der Straße von Hormuz liegt. Und die Straße von Hormuz ist eigentlich jene Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Ich glaube, es sind knapp 100 Kilometer breit oder 95 Kilometer breit, wo ungefähr 20-25% des weltweiten täglichen Ölverbrauchs durchgeschippert werden. Das heißt, wir reden hier über mehr als 20 Millionen Barrel pro Tag. Ein Großteil dieser Ladungen geht eigentlich nach Asien. Und der Markt hat Angst davor, dass, wenn es jetzt zu einer Eskalation in dieser Gegend kommt, dass der Iran sich darum bemühen wird, dass diese Straße mehr oder weniger blockiert, geschlossen wird und damit praktisch 20% des weltweiten täglichen Ölverbrauchs zunächst einmal vom Markt abgeschnitten sind. Das würde bedeuten, dass die geopolitische Risikoprämie, die wir jetzt im Crude-Oil-Preis haben, wir haben in den letzten 2 Tagen knapp $4 bis $5 dazu gewonnen. Wir handeln um die 66 US-Dollar pro Fass im WTI. Dass der Preis bis auf 75, 80 Dollar und wenn es eine längerfristige Blockade geben würde, noch weiter steigen könnte. Und das könnte natürlich Disruptionen weltweit geben, die nicht gewünscht sind in der aktuellen Situation.
Wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich ist denn so eine Blockade? Gibt es da historische Blaupausen? Gab es das schon mal? Kann man das wirklich zumachen? Kann man eine Meerenge, die 100 Kilometer breit ist, so einfach dicht machen?
Also Blaupausen gibt es insofern keine, als dass es in der Historie kaum vorgekommen ist, dass diese Straße, sie war immer wieder mal so für kurze Zeit geschlossen, aber es hat nie jetzt Phasen gegeben, wo längerfristig blockiert wurde. Ist es möglich? Ja, ist eine Frage, wie weit dieser Konflikt eskalieren wird. Und die große Angst ist, glaube ich, dass der Iran, wenn es zu einem Militärschlag kommt, um sich schlägt und einfach versucht, eben Dinge zu tun, die der gesamten Welt oder auch der Gegend hier unten schaden, um eben den Druck auf die USA zu erhöhen. Das ist die Gefahr. Für wie wahrscheinlich halte ich es? Ich halte es leider für sehr wahrscheinlich, dass die Situation weiter eskaliert. Ich hoffe nicht, dass wir wirklich zu dem Punkt kommen, wo es zu einer längerfristigen Krise oder Krieg kommt. Der Markt rechnet nicht damit momentan. Der Markt spekuliert eher auf dasselbe Szenario wie im letzten Jahr, dass es vielleicht so 1-2 Wochen dauert, dass der Ölpreis nochmal nach oben geht und dann wieder abverkauft wird, weil eben die Situation sich wieder normalisiert. Aber mit 100%iger Sicherheit kann es zu dem jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, niemand sagen, weil keiner weiß, wie weit die Gespräche fortgeschritten sind, ob die in irgendeiner Form Aussicht auf Erfolg haben oder nicht.
Wie würde das denn technisch aussehen? Würde Irak dann mit Raketenschiffe angreifen? Könnte dann auf der anderen Seite der Amerikaner mit seinen Schiffen dort liegen und einen Schutzschirm aufbauen? Technisch ist das doch alles möglich.
Also wie gesagt, wie weit die technologischen militärischen Einsatzkräfte da ausgestattet sind. Fakt ist, es gibt jetzt schon in den letzten 2-3 Wochen immer so kleinere Scharmützel, über die man auch in der Presse lesen kann. Ob das jetzt so verdeckte Drohnenangriffe waren oder hier mal ein kleines Scharmützel oder da. Also das findet definitiv schon statt. Wie weit es dann wirklich so eskalieren kann, dass es die ganze Region negativ beeinflusst. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht so weit kommt und es bleibt zu hoffen, dass wirklich die Diplomatie in dem Fall gewinnt.
Jetzt bist du ja in Dubai beheimatet. Wenn du jetzt zum Fenster rausguckst, siehst du da Schiffe, die da rumfahren? Gibt es da verstärkte Flugbewegungen oder ist das im Grunde genommen genauso wie bei uns, wir hören das aus den Medien mehr oder weniger.
Ja, man hört das sicherlich aus den Medien. Also natürlich ist die Sensibilisierung hier in der Gegend größer als jetzt wahrscheinlich in Europa, weil wir einfach vor Ort sind. Wie gesagt, die Straße von Hormuz ist ja keine 150 Kilometer weg von uns. Aber ich denke schon, dass die Region sehr sensibilisiert ist. Und das ist auch die große Hoffnung, dass es eben zu einer Einigung kommt, weil eben die Leute hier vor Ort, die unterschiedlichen Staaten natürlich auch ihre wirtschaftlichen Interessen haben. Und es kann ja keinesfalls im Interesse eines Landes sein, dass hier es zu längeren Disruptionen kommt, gerade wo sich die Gegend hier unten im Nahen Osten nicht nur um Dubai herum, auch andere Staaten wirtschaftlich sehr, sehr gut entwickelt haben in den letzten Jahren und wirklich als Tor zu Asien gelten. Und man spürt das auch, wenn man hier unten lebt, so wie ich jetzt, spürt man einfach, dass diese wirtschaftliche Dynamik da ist. Und das wäre natürlich absolut desaströs, wenn es hier zu einem längerfristigen Krieg kommen würde. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht passieren wird.
Wenn es solche geopolitischen Spannungen gibt, die auch bis zu Kriegen dann führen können. Erfahrungsgemäß bewegt sich dann auch der Goldpreis. Anleger suchen dann den vermeintlich sicheren Hafen. Ist das auch schon zu beobachten?
Also zu beobachten ist es momentan nur insofern, als dass wir ja vor wenigen Wochen erst den Sell-off hatten im Silber und im Gold, der ja vermeintlich ausgelöst wurde durch die Nominierung von Kevin Warsh als nächsten Notenbankpräsidenten durch Donald Trump, was eher so ein Narrativ der Medien war. Ich glaube einfach, dass der Markt heiß gelaufen war, besonders im Silber. Wir haben also ein wunderbares Blow-off-Top gesehen in beiden Werten, eigentlich im Gold und im Silber. Und nach dem Run, den wir hatten, die letzten 12, 18, 24 Monate in beiden dieser Metalle, war es eigentlich zu erwarten, dass es mal einen Rücksetzer gibt. Was wir aktuell sehen, ist schon, dass sich die Situation ein bisschen beruhigt, die Volatilität aus beiden Instrumenten ein bisschen rausgegangen ist, aus beiden Metallen ein bisschen rausgegangen ist und Gold sicherlich wieder um die 5.000 US-Dollar handelt, also nicht weit von seinem ursprünglichen All-Time-High eigentlich entfernt ist. Das war ja, glaube ich, irgendwo bei 5.600 US-Dollar im Gold-Future. Also wir sind da knapp 10%, sagen wir jetzt mal, drunter. Und man kann schon beobachten, dass die Käufe im Gold weitergehen und dass es eigentlich das einzige Safe-Haven-Instrument ist. Gut vergleichbar ja mit dem Bitcoin aktuell, der ja um die 70 oder unter 70.000 US-Dollar handelt. Das All-Time-High im Oktober war bei 126.000 US-Dollar. Also das sind schon signifikante Bewegungen gewesen. Es hat ja immer das Narrativ des Marktes gegeben, dass der Bitcoin eigentlich so der kleine Bruder vom Gold wird und auch eine Art Safe-Haven-Instrument darstellt. Das ist nicht eingetreten. Also das einzige wirkliche Safe-Haven-Instrument, das der Markt momentan hat, ist in der Tat Gold und sonst gibt es eigentlich nichts und vielleicht ein bisschen Silber, aber wie gesagt, Silber mit einem Preis bei jetzt um die 78 Dollar die Unze hat das natürlich einen Wertspeicherwert gefunden, der zugenommen hat, aber ist natürlich immer noch weit von dem entfernt, wo wir bei Gold sind. Zusätzlich die Zentralbankenkäufe weltweit im Gold, die halten weiterhin an. Und es ist davon auszugehen, dass der Goldpreis wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal ein neues All-Time-High macht, also weit über die 5.600 Dollar steigen wird. Ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir auf 6.000 Dollar die Unze gehen, als dass wir auf 4.000 Dollar fallen.
Du hattest die Nominierung erwähnt von Kevin Warsh als nächsten Fed-Präsidenten. Schaust du dir das Thema Zinsen auch an? Also wir hatten ja kürzlich die sogenannten Fed-Minutes gehabt. Also da steht ja immer drin, das Abstimmungsverhalten der einzelnen FOMC-Mitglieder. Und das Überraschende war ja, dass man herauslesen könnte, da geht es gar nicht mehr um Zinssenkungen, sondern es sind auch Zinsanhebungen jetzt nicht mehr ausgeschlossen.
Ja, also das ist sehr interessant, weil das FOMC oder das Federal Open Market Committee ist wirklich gespalten. Und diese Spaltung, die hat eigentlich angefangen so ungefähr vor 12 Monaten, als Donald Trump als Präsident vereidigt wurde, weil er ein großer Verfechter von niedrigen Zinsen ist und ein großer Gegner von Jerome Powell und all jenen Gouverneuren, die eigentlich für eine restriktivere Zinspolitik in den USA eintreten. Das hat dazu geführt, dass einerseits im Komitee der eine oder andere sicherlich eher Trump-freundlich ist, auch schon mit Donald Trump in früheren Zeiten zusammengearbeitet hat. Und dass sich das FOMC momentan so ein bisschen teilt in jene Vertreter, die gerne niedrigere Zinsen sehen würden, also eher dovischer agieren, und jene, die sagen, nein, wir sind, es traut sich ja keiner auszusprechen, dass Zinserhöhungen möglicherweise irgendwann im Raum stehen würden. Es ist eher das Narrativ dieser Fed-Gouverneure, dass sie sagen, sie sind rein datengetrieben und warten eigentlich nur auf die Daten vom Arbeitsmarkt, also aus den Arbeitsmarktberichten und die Inflationsdaten, und entscheiden dann auf Basis dieser Daten, ob die Zinsen gleich bleiben oder erhöht werden. Jetzt haben wir die Situation, dass die Inflation nicht unbedingt eine große Gefahr in den USA darstellt, aber sie ist auch noch nicht auf dem Level, wo sie die Fed gerne hätte. Also wir sind immer noch von diesem 2%-Ziel entfernt. Und damit ist es natürlich der zweite Punkt, ist ein duales Mandat, der Arbeitsmarkt, der auch mit reinspielt. Und die Erwartungshaltung ist immer, wenn die Arbeitsmarktdaten schlechter kommen würden, schlechter werden würden, dann müsste die Fed irgendwann die Veranlassung sehen, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Jetzt haben wir letzte Woche den Arbeitsmarktbericht vom Januar nachgeliefert bekommen. Der war wieder etwas besser als erwartet. Also es ist so eine Lauerstellung im FOMC momentan. Und es sind auch jene, die eigentlich als Dissidenten gegolten haben in den letzten paar Meetings, 3-4 Meetings. Es waren so Stephen Miron, der immer wieder gesagt hat, dass er die Zinsen viel niedriger sehen würde, dass deren Erzählungen, wenn sie jetzt Reden halten, auch ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Also Fakt ist, wir hatten ursprünglich eine Erwartungshaltung im Markt, dass wir möglicherweise bis zu 3-4 Zinssenkungen im Jahr 2026 in den USA sehen. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir momentan 2 Zinssenkungen sehen, so wie es der Markt einpreist. Es verschiebt sich. Also wir haben halt die Zinssenkungserwartung, die ursprünglich so war, dass wir im Frühjahr, im Frühsommer die ersten Zinssenkungen in den USA sehen könnten. Das hat sich jetzt deutlich nach hinten verschoben. Es ist immer noch auf Zinssenkung ausgelegt. Ja, das ist richtig. Aber das FOMC wird vorsichtiger und das ist sicherlich nicht im Interesse von Donald Trump. Und damit wird auch dieser Konflikt, der wird weiter bestehen bleiben. Und das sorgt natürlich auch im Markt dafür, dass das Vertrauen in die Fed, der Markt schenkt der Federal Reserve ein ungemeines Vertrauen, weil er sagt, das ist eigentlich jene Institution, die für die Stabilität auch im US-Dollar sorgt. Und dass natürlich diese Diskussionen, wenn sie in der Öffentlichkeit geführt werden, vorzugsweise über die Social-Media-Plattform von Donald Trump, wenn er wieder die Senkung von Zinsen fordert, dass das natürlich auch das Vertrauen in den Markt senkt und damit in den US-Dollar. Meine persönliche Meinung ist, wir sehen mit Sicherheit 2 Zinssenkungen dieses Jahr, davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass der US-Dollar nochmal unter Druck kommen wird, gegenüber dem Euro auch, gegenüber anderen Währungen auch. Der Rest wird wirklich davon abhängen, wie das jetzt weitergeht im FOMC, wann Jerome Powell zurücktritt oder als Präsident zurücktritt, wann der neue Präsident kommt und wie dann das Narrativ des FOMC sein wird.
Und für dich jetzt als Rohstoffexperten ist das insofern interessant, weil die meisten Rohstoffe in Dollar gehandelt werden.
Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass die Zinspolitik in den USA auch ausschlaggebend für die weltweiten Bewegungen, du hast es ja angesprochen, die weltweiten Kapitalströme, eigentlich wie sie sich bewegen ist. Und damit nicht nur Rohstoffe beeinträchtigt werden, sondern auch andere Währungspaare beeinträchtigt werden. Und da kann ich jetzt ein einfaches Beispiel geben. Nehmen wir zum Beispiel den Australdollar. Das ist jetzt mein aktueller Makrotrade für das Jahr 2026. Also ich bin sehr positiv für den Australdollar gegenüber dem US-Dollar gestimmt. Also ich setze auf einen steigenden Australdollar gegenüber einem fallenden US-Dollar. Warum? Einerseits habe ich es erwähnt, die Zinsdivergenz, die ja zu erwarten ist aufgrund der FOMC oder der Fed-Politik, und dass die Royal Bank of Australia viel restriktiver ist bei ihrer Zinspolitik, hat auch jetzt die Zinsen erhöht vor 2 Wochen. Plus, wir haben die Profiteure der Rohstoffe und Australien ist halt ein Kontinent, der über extrem viel Rohstoffe verfügt und mit steigenden Rohstoffpreisen natürlich auch die Währung profitiert. So gesehen, das letzte Mal beim Superzyklus von 2001 bis 2011 in den Rohstoffmärkten, das war ja so der letzte offizielle Superzyklus, wenn du dich erinnerst, China mit Wachstumsraten von über 8% etc. Und in diesen 10 Jahren ist der Australdollar damals gegenüber dem US-Dollar um über 100% angestiegen.
Na, der Aussie-Dollar ist auch viel schöner als der Greenback, sind wir uns mal ehrlich, oder? viel bunter, viel handsamer, also wirklich, der liegt doch ganz anders in der Hand.
Ja, mag sein.
Carsten Storck, der Index-Advisor des Dynamic Commodity Index. Vielen Dank fürs Interview. Alles Gute nach Dubai, 150 Kilometer entfernt von der Straße von Hormuz. Pass auf.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.